Jetzt wird es richtig europäisch im Teil 3 der Big Show 774, Sportradio 360. Geht los mit Christoph Leuchtenberg aus Birmingham von der Leichtathletik. Dann gehen wir weiter zum Schwimmen mit Lars Becker vom RBB in Paris. Und apropos Paris, da sind die Frauen ja nicht hingeradelt, sondern die Frauen haben ihre Tour de France Femme in Nizza abgeschlossen. Das war fantastisch. Gerhard Leinauer hat kommentiert und wir lassen das Ganze nochmal Revue passieren. Und bitte. Ladies and Gents, the San Francisco Giants haben sich aufgemacht nach Birmingham und als herausragender Vertreter begrüßen wir jetzt herzlich Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst. Grüß dich, Christoph.
Guten Morgen aus Birmingham.
Leuchte, der Guardian hat, glaube ich, getitelt High Prices und Few Fans oder so ähnlich. Irgendwie war das. Und tatsächlich ist es ja so, ich denke mir, okay, die Tagessessions, meinetwegen, wer geht schon um 11 Uhr zum Vorkampf im Kugelstoßen der Frauen und der Männer? Aber auch die Night Sessions sind nicht voll. Liegt das nur an den Preisen? Was ist da dein Eindruck nach diesen paar Tagen Birmingham?
Das ist eine ziemlich ungünstige Gemengelage. Da kommen viele Sachen zusammen. Also auch gestern Abend, das Stadion ist ohnehin eines der kleinsten der EM-Geschichte. Wir gehen mit Stahlrohrtribünen 23.000 Zuschauer rein. Zuletzt hatten wir drei Olympiastadien bei der EM in Serie in Berlin, München und Rom. Jetzt sind wir hier in einem sehr kleinen Stadion. Da gehen normalerweise 18.000 rein. Das ist für die Commonwealth Games hier vor 4 Jahren renoviert worden. Damals gab es Stahlrohrtribünen, die haben es jetzt wieder aufgebaut. Witzigerweise heißt eine dieser riesigen Stahlrohrtribünen Matthew Hudson Smith Stand. Und der hat gestern Abend hier gewonnen und leider Gottes saß kaum ein Mensch auf dieser riesigen Matthew Hudson Smith Tribüne, als Matthew Hudson Smith gewonnen hat. Was natürlich auch wieder völliges Printjournalismus-Gold ist. Aber ja, einerseits sind die Preise hier dann doch sportlich. Also auf der Haupttribüne sind wir so bei 150 Pfund an den ersten Abenden gewesen. Das sind so 180 Euro, 170 Euro. Ich weiß gar nicht, wie das Punkt genau steht. Eine Dauerkarte auf der Gegentribüne oben, die kostet so für die 7 Tage im vierstelligen Pfundbereich. Das ist schon stramm, wenn man bedenkt, das ist eine EM. Das ist zwar ein gutes Niveau, aber eben keine WM. Und generell fehlen Menschen die ganz großen Namen. Also wir sind bei 2017, als im London Olympiastadion bei der WM dann noch zwischen Boat lief und alles voll war. Dazu kommt, das ist hier relativ am Ende der Welt, also weit außerhalb der Innenstadt. Man hat diese EM als autofrei vermarktet. Das heißt, man kann hier nicht parken. Man muss irgendwo im Bereich der Innenstadt sein Auto hinstellen als Fan. Und kann von diesen Park-and-Ride-Parkplätzen dann relativ teuer hier hingependelt werden, was auch wiederum mühsam ist. Dann gibt es außer irgendwelchen innig geführten Fisch-and-Chips-Läden keine Sehenswürdigkeiten hier in deren Umkreis. Und dann haben wir noch ein immens hohes Preisniveau für die Fans auf irgendeiner völlig ausgedörrten Wiese, die hier das Veranstaltungszentrum vorm Stadion ist, wo dann irgendwie die, so heißt sie wirklich, German Bratwurst, 10 Pfund kostet und der Burger von so an die 20 Euro hinangeht. Das ist halt alles nicht so wirklich fanfreundlich. Und da wir ohnehin schon vor 2 Wochen hier, nicht in der Nähe, aber ganz grob in der Nähe, in Glasgow, das sind so 3 Autostunden, Commonwealth Games hatten, vielleicht auch das Publikum übersättigt. Und diese ganze Gemengelage führt dazu, dass die Zuschauerzahlen doch bislang hier sehr enttäuschend sind.
Also man unterschätzt, glaube ich, wie wunderbar das Olympiagelände in München ist. Also mit dem Stadion und da kann man ein bisschen herumgehen. Es ist nicht weit von der Innenstadt entfernt. Du erreichst es öffentlich lässig und das ist in anderen Städten sicher auch so. Es ist so viel passiert, Leuchte, seit Montagabend. Ich habe mit meiner Mutter gemeinsam sklavisch alles gesehen und zwar wirklich alles gesehen. Man weiß gar nicht, worauf man eingehen soll, aber ich zäume das Pferd von hinten auf. Wir nehmen Donnerstag in der Früh auf und der letzte, naturgemäß der letzte Wettkampf des Zehnkampfes am ersten Tag ist der 400-Meter-Lauf. Und Leo Neugebauer legt los, als wäre er der bei der Geburt getrennte Zwillingsbruder von Sydney McLaughlin und geht dann aber am Ende hinten ein, liegt dann dort, leuchtet, gibt's zu, hast du auch für eine Sekunde gedacht, jetzt greift er sich gleich hinten an den Oberschenkel und muss wegen einer Adduktorenzerrung auf, nein, der Obersch da ist nicht, sind nicht die Adduktoren, aber dass er sich tatsächlich verletzt hat, weil dass er so eingeht auf den letzten 50 Metern, boah, das war erstaunlich.
Ja. Also das waren unter uns Humanisten hatte er König-Vibes. Also er erreichte den Hof mit Mühe und Not und so weiter. Er hat sich da wirklich komplett ausgegeben und das Rennen hätte da selber gesagt nicht wirklich viel länger sein dürfen. Ja, also die Zeit war dann im Endeffekt noch ganz okay. Das ist nicht das, was er kann. Oder kann er schon durchaus eine Sekunde schneller laufen? Also die ist ja auch schon gemacht. Oder ich glaube, das ist besser, das ist knapp 1,7 Sekunden schneller. Allerdings ist jetzt auch sind die 400 Meter jetzt keine Disziplin, wo man so unfassbar viele Punkte verlieren kann. Es war ein bisschen heikel, aber ja, alles gut. Er hat da so rund 100 Punkte, 60, 70 Punkte verloren. Führt jetzt noch mit 80 Punkten. Alles im Rahmen, alles gut. Aber ja, es ist ein harter Tag. Es waren noch gestern schon relativ drückende Temperaturen. Heute sind 36 Grad hier angesagt. Wir sind in Mittelengland. Ich habe letzte eine Doku über Birmingham gesehen. Ich glaube, Peaky Blinders hieß die. Da sah das Wetter immer anders aus. Also das ist schon relativ extrem, was hier einem zugemutet wird. Und das wird auch diesen Zehnkampf heute hier sehr hart machen, weil es natürlich auch eine Sache ist. Es gibt Stabhochsprung. Da sind die Jungs hier 2, 3 Stunden heute in der Sonne unterwegs. Und das ist alles schon sehr, sehr fordernd. Da muss man gucken, ja, dass man dabei sich bleibt. Aber es sieht gut aus eigentlich.
Wie Frank Busemann gesagt hat, in der ARD-Zehnkampf ist schwer. Und aber wie der ORF-Kommentator sehr aufmerksam beobachtet hat, Niklas Kaul krabbelt so ein kleines bisschen in den Rankings nach oben. Und wir wissen, wenn er, also der ORF-Reporter hat ausgerechnet, wenn er vor den letzten beiden Disziplinen 300 Punkte hinten ist, kann er die aufholen. Ist das auch deine Einschätzung?
Er liegt exzellent. Er hat ja normalerweise einen sehr bescheidenen ersten Tag. Jetzt liegt er hier, glaube ich, auf Platz 6 oder 7. Ich habe das nicht mehr ganz genau im Kopf. Er hatte gestern eine persönliche Bestleistung und 4 Saisonbestleistungen. Also er bestreitet einen immens guten Zehnkampf. Und wir dürfen nicht vergessen, der junge Herr, ganz jung ist er auch nicht mehr, aber immer noch relativ jung für einen Zehnkämpfer. Er ist Weltmeister. Er ist Europameister von München. Also er ist jetzt kein ambitionierter Amateur. Das vergisst man ganz gerne mal im Schatten von Leo Neugebauer. Der kann in diese Richtung auch kommen. Und so ein Stabhochsprung, da kann viel passieren. Das sind heute seine Disziplinen. Leo ist natürlich noch ein unfassbar starker Diskuswerfer. Aber gerade dann mit bloß Speerwerfen und 1500, das sind Disziplinen was Kaul. Also er kann sicherlich in Richtung Medaillen absolut etwas ausrichten. Ob es noch für ganz vorne reicht, muss man schauen, aber der Wettkampf könnte heute durchaus nochmal seine Dynamik erhalten.
Ja, also wir strahlen um 17, kurz nach 17 Uhr aus, da wird der Zehnkampf noch nicht vorbei sein, aber you heard it here first. Ich prognostiziere 2 Medaillen für Deutschland. Ich prognostiziere sogar einen Doppelsieg. Bin mir nur nicht sicher, ob Niklas Kaul vielleicht noch ganz nach vorne kommt, aber Neugebauer vor Kaul, das sehe ich hier. Wie gesagt, das ist so viel passiert. Lass uns einfach randomly, weil heute auch das Finale über 200 Meter der Frauen ist, über die 100 Meter der Frauen rennen, wo eine junge Britin mit dem sehr unprätentiösen Namen Amy Hunt gewonnen hat. Und die aber, wenn man jetzt einmal vom Typ her geht, ist das jetzt der neue Typ Sprint? Das ist ein bisschen Allyson Felix, finde ich. Sprich, groß und schlank und nicht mehr Flojo, die ja, die bisschen das Gegenteil war. Ist das einfach nur eine Ausreißerin oder ist das ein neuer Typ Sprinterin, der in den kommenden Jahren auch bisschen auch international, also weltweit dann mitreden wird?
Ich würde sagen, es ist ein anderer Sprintertyp. Also es gab es ja immer schon, dass nicht nur diese wirklich sehr, sehr muskulösen Sprinterinnen-Typen gewonnen haben. Wir erinnern uns damals, Katrin Krabbe, trotz aller Kälbermastversuche, war dann auch eine relativ grazile Sprinterin vom Körperbau her. Und wir dürfen nicht vergessen, dass mit Jillian Alfred, der Olympiasieger im Moment, auch die beste Sprinterin der Welt, auch einen ganz anderen Körperbau hat, sehr, sehr muskulös ist, also wahrscheinlich das Doppelte von Amy Hunt. Also das ist ein anderer Approach, da geht man anders ran. Das ist auch viel dessen geschuldet, wie halt der eigentliche Körperbau jetzt so funktioniert. Also das hatten wir schon in den 90ern. Ich glaube, wenn Leroy Burrell, sagen wir mal, 60 Kilo gewogen hätte und relativ sehnig gewesen wäre, dann wäre er kein 100-Meter-Sprinter gewesen. Also das ist immer eine reine Typsache. Es geht beides. Usain Bolt war ja auch kein riesiges Muskelpaket, sondern sehr, sehr lang und konnte da trotz dieser Länge eine unglaubliche Frequenz laufen. Also man muss immer schauen, wie eben halt ein Läufertyp am besten konditioniert werden kann. Mit sehr viel Muskelmasse, mit sehr viel Schwungmasse oder eben halt mit dieser relativen Schlankheit, was dazu am besten funktioniert. Und bei ihr funktioniert das System und da kann einiges kommen in den kommenden Jahren. Also sie war gestern auch im Halbfinale über 200 Meter die schnellste. Sie könnte dementsprechend heute auch den Doppelsieg schaffen. Da trifft sie dann auf die große Dinah Asher-Smith, die Ex-Weltmeisterin, die Britin. Das könnte so ein bisschen, ja, endgültig so die Wachablösung im britischen Frauensprint werden.
Ja, und wer es gestern gesehen hat, das Halbfinale, die ist ja nicht durchgelaufen. Die hat ja 10 Meter vor dem Ziel dann abgeschwungen, wie wir Skifahrer sagen, im Training. Da Didier Küsch im Zielhang von Kitzbühel schnell abgeschwungen, damit seine Trainingszeit nicht so gut ist. Blick auf die Deutschen noch, Leuchte. Mats Hummels hat endlich sein zweites Steckenpferd gefunden und hat eine Silbermedaille gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Das war nicht überraschend, glaube ich.
Ja, Mats Hummels ist ein großartiger Hammerwerfer. Also alte Gag, Deutsche sind immer gut darin, Arbeitsgeräte sehr schnell von sich wegzubewegen.
Würdest du den Diskus auch als Arbeitsgerät bezeichnen?
Ja, immerhin sieht der Diskus aus wie ein Diskus. Der Hammer sieht jetzt aus, nicht aus wie ein Hammer. Das ist ja auch
Das ist
dieser
wahr,
alte schöne Witz, einmal probieren, mit dem Ding ein Bild aufzuhängen. Das wird nicht sonderlich gut funktionieren.
ja. Das ist
Aber
ein wunderbares Bild, du. Wenn Hummels da ausholt und den Nagel nicht ganz trifft, aber nur die Wand im Eimer ist. Entschuldige.
ja, das ist ein bisschen dann wie Loriot, das Bild hängt schief. Und ja, nee, aber kommen wir zurück zu Merlin Hummel. Also toller Wettkampf, spannender Wettkampf. Es hat in diesem Wettkampf nicht so richtig viel zunächst bei ihm funktioniert. Er war wieder wie in der Quali im Einwerfen locker, dann ging erstmal nicht ganz so viel. Er hat probiert, aus sich rauszugehen. Er hat probiert zu meditieren. Er saß da wie ein größerer Buddha auf der Bahn und ging in sich. Und dann hat er eben noch dann halt diesen fünften Versuch gehabt mit hohen 81, den dann Silber gebracht hat. Also Gold wäre auf keinen Fall drin gewesen. Bencha Hallat mit 84, 25. Das ist schon, ja, nehmen wir uns bald schon Juri Selig an, vor Kevin Selig. In alten dunklen Hammerzeiten. Also das Niveau war da schon relativ hoch und ja, er wird Vize-Weltmeister und Vize-Europameister Merlin Hummel. Und er ist mit 24 noch immens jung für einen Hammerwerfer. Ja, da kann auch einiges kommen. Und vor allen Dingen ist es den Hammerwerfer auch zu wünschen, weil qua Anlage, also die sind sie bei den großen Meetings eigentlich so gut wie nie dabei. Vielleicht mal in Ostrau oder sonst irgendwo mal in Warschau. Aber ansonsten sind sie halt immer so komplett im Schatten von Diskuswerfern, Speerwerfern, Ruhestoßern. Und gleich schafft er es ja, dass zumindest jetzt in Deutschland so ein kleiner Hammerboom da entsteht und das auch noch so ein bisschen in den Fokus rückt.
Was mir aufgefallen ist, bei den Männern wie bei den Frauen, dass doch relativ oft der Hammer das Netz streift und dass aber auch der eine oder andere Hammer dann hängen bleibt im Netz. Vielleicht ist es auch, weil ich, glaube ich, wirklich jeden einzelnen Wurf gesehen habe und das bei den Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften vielleicht nicht getan habe. Aber ist das auffälliger diesmal oder ist das immer so, dass eben nicht alle aus dieser doch relativ schmalen Lücke raustreffen?
Nee, es war jetzt nicht, ja, es war jetzt nicht unfassbar auffallend. Also
Okay.
der Sektor ist schon sehr, sehr klein. Es kommt auch immer darauf an, wie der Ring beschaffen ist. Er war hier, das haben die Athleten gesagt, relativ staubig. Hier ist halt drumherum, hier gab es auch lange keinen Regen und drumherum ist hier Staubwiese. Da hat es wohl ein bisschen was reingeweht, weil eben auch das Stadion an dieser Seite offen ist. Dann wird es ein bisschen rutschiger, aber ja, Hammerwerfen ist eine komplette Abschwingsportart. Diese Lücke im Zaun sozusagen, die ist sehr, sehr eng und bei dieser Drehgeschwindigkeit, die man dann hat, das ist schon wirklich Maßarbeit und ja, wenn man da ins Limit geht, dann klappt es halt nicht immer. Das ist halt auch das Anspruchsvolle dieser wirklich sehr schöne Disziplin.
Ich zitiere mal Florian Brem, wenn ich darf. Bei 4.900 Metern ganz vorne, Ingebrigtsen direkt neben mir und ich dachte, oh mein Gott, ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Das war für mich einfach surreal. Aber war es nicht noch surrealer? Und da, ich habe das wieder im ORF gesehen und der Kommentator meint, okay, also Ingebrigtsen, er hat keine Ahnung, was er von ihm erwarten darf. Länger als ein Jahr kein Wettkampf. Es kann auch sein, dass der komplett eingeht. Was macht er? Er läuft, wie er immer läuft, hinten nach. Und ist dann, wenn es drauf ankommt, da und gewinnt relativ ungefährdet. Was ist da die größere Überraschung? Dass Ingebrigtsen nach so langer Pause tatsächlich Europameister wird oder dass Florian Brem die Silbermedaille heute leuchtet?
Ja, beides ist auf eine gewisse Art und Weise dann doch nicht allzu überraschend. Also Jakob Ingebrigtsen läuft dann auch nur, wenn er eine gewisse Chance hat, hier zu laufen. Also er hat so viel in seiner Karriere gewonnen. Er kann sich schon einschätzen. Dann war das Rennen auch sehr nach seinem Geschmack. Es war nicht langsam. Es war aber auch nicht unfassbar schnell. Was er übrigens auch selber steuern konnte. Das war in bester Lance Armstrong-Manier. Da hat sich Jimmy Pitier, seines Zeichens immerhin Weltmeister mit 10.000 Meter. Er dreist, ein bisschen mehr Tempo machen zu wollen, hat sich dann sofort während des Laufens einen Anflug von Ingebrigtsen abgeholt und ist dann wirklich, also fast entschuldigend, kurz die Hände gehoben und ist dann vom Tempo zurückgegangen. Das habe ich in dieser Form auch noch nicht gesehen. Ja, er ist schon eine Nummer hier, er weiß, was er tut, er weiß, wie er läuft. Und ja, wenn man mit ihm dann halt quasi allein auf dem Zielgerade geht, das ist natürlich dann sehr undankbar, gegen ihn zu spurten. Da hat Florian Brem noch sehr, sehr lange mitgehalten. Florian Brem, das ist eine tolle Entwicklung. Er war vor 2 Jahren noch EM23. Hat sich unfassbar verbessert, ist Teil dieses neuen deutschen Laufwunders. Wir haben ja jetzt gerade im Männerbereich zwischen 800, 1500 und bis zum Marathon wirklich tolle Läufer, die jetzt auch wirklich in der Weltspitze mithalten. Florian Brem war eigentlich so ein bisschen die Nummer 3 eben auf diesen 5000 Metern hinter Moab Dilay, der deutschen Rekord gelaufen ist, der jetzt hier leider verletzt fehlt. Hinter Frederik Ruppert, der die Saison auch schon die 1500 unter 13 Minuten gelaufen ist. Er läuft hier die 3000 Meter Hindernis, wo er Europarekordler ist. Ruppert hat Brem bei der DM niedergespuchtet und hat ihn da geschlagen. Dementsprechend war Florian Brem so ein bisschen unter dem Radar, was er aber auch sagt, das ist okay für ihn, er mag es, Underdog zu sein. Ja, aber er kam hier mit einer Bestzeit von 12,56 hin, hier dieses Jahr in Tokio gelaufen ist. Das ist schon sehr gut und da gehört er sicherlich nicht zu den krassen Außenseitern, aber es war ein sehr, sehr starkes Feld und wie er das dann gelaufen ist, taktisch gut, sich für die letzte Runde noch ein paar Plätze vorgeschoben, gut platziert hat, und dann eben in diesen Sprint reingegangen ist. Das war schon sehr, sehr beeindruckend.
Heute konzentriert sich der gemeine Sportfan und zwar schon sehr früh am Tag, selbstredend auf den Zehnkampf. Aber Leuchte, worauf freust du dich jetzt ganz persönlich noch? Das kann jetzt mit deutscher oder ohne deutsche Beteiligung sein. Was sind jetzt noch die Highlights, wo du sagst, okay, das macht dann schon immer extra Spaß, bei so einem Großereignis zu sein?
Ach, wir haben generell heute Morgen schon eine ganz nette Frühsession. Du sagtest, klar, den Zehnkampf, der geht gleich weiter mit den 110 Meter Hürden. Das ist immer so eine neuralgische Disziplin. Man kommt eben dann auch gleich ein bisschen angenockt aus diesem harten Tag raus, ist morgens dann hier und dann steht man vor diesem Hürdenwald und weiß ganz genau, ich sollte jetzt besser nicht in die erste Hürde treten.
Übrigens spektakulärer Sturz, wenn ich das sagen darf, über 100 Meter. Du kennst den Namen der deutschen Läuferin, die da leider gestürzt ist, aber das hat mir beim Zuschauen wehgetan.
Ja, das war relativ unschön. Und das war relativ weich, tut aber trotzdem hässlich weh, wenn man entlang schubbert. Man sollte da nicht mit hohem Tempo stürzen. Aber es ist zum Glück nichts passiert. Das sollte hoffentlich dann auch eben bei diesen 19 Meter Hürden nicht passieren. Leon Neugebauer ist eigentlich nicht allzu anfällig, ist allerdings erst bei den 100 Metern auch schon einigermaßen aus dem Startblock gestolpert. Und ne, nach so einem schweren 4-Meter-Rennen von gestern weiß man auch nicht, wie der Körper morgens schon so funktioniert, ist eine heikle Situation. Und da muss man schauen, wie es läuft. Wir haben relativ schnell dann im Anschluss heute Morgen auch noch die 800 Meter Halbfinals der Frauen. Da gab es in den Vorläufen schon exzellente Qualität. Da ist Smilla Kolbe, die deutsche Meisterin, so schnell gelaufen wie keine Deutsche mehr seit der Wiedervereinigung. Wir rechnen da ja in Deutschland immer noch in diesen Maßstäben. Ja, als erste Deutsche unter
Fand ich auch spannend.
1,58.
Ich glaube, da war 1,55 ist die Bestzeit, oder? Die sie nicht erreichen wird. Und mit Recht, weil damals andere Zeiten waren.
Genau, das war diese große Christiane Wachtenberg und Sigrid Wurders Zeit. Das ist natürlich Wahnsinn. Die sind 1,55 gelaufen. Wohl jetzt auch aber 800 Meter hier auch schon wieder dieses Jahr. Sind wir als 53er Bereich, da nähern wir uns, ja, Mila kracht auch die Laura an und das ist dann, ja, also würde ich sozusagen sagen, der große alte Mann des Frauen-800-Meter-Laufs. Ja, das sind Zeiten, die sind dann schon aus düsterster Vergangenheit, aber ja, Smilla Kolbe als erste deutsche Zeit 1919 unter 1,58 und das mit Vorlauf, klar, im Sog von Kili Hutchinson, die hier die große Favoritin ist, die Britin, das
Ist
schauen wir
nicht, ist
hier gleich
nicht,
im
ist
Halb.
für dich nicht Femke Bohl? Glaubst du nicht, dass Femke Bohl das gewinnen kann? Weil ich bin schon sehr
Hutchinson
gespannt, wie die.
machte schon einen sehr, sehr guten Eindruck und dann die für mich immer noch schwer aussprechbare Schweizerin, die Saison 1,53 gelaufen ist. Es ist eine harte Konkurrenz. Femke Bohl kann es gewinnen, aber vielleicht ist es noch nach dem Umstieg ein bisschen früh für sie. Also eine Medaille, ja, aber Femke Bohl ist jetzt für mich nicht die ganz große Favoritin heute. Also respektive morgen ist das Finale. Ja, da schauen wir mal. Und wir haben gleich über das mit der Hindernis den ersten Auftritt eben, das erwähnten Patrick Ruppert im Vorlauf, mit Kai Bebendorf, die beide halt wahrscheinlich sehr, sehr große Medaillenchancen haben, wenn nicht sogar Titelchancen, weil eben Ruppert. Und heute Abend haben wir dann natürlich die 3000 Meter Hindernis der Frauen mit Gesa Krause, die hier zum dritten Mal Europameisterin werden will, werden kann. Ja, sind interessante Wettbewerbe heute.
Ja, Gesa Krause hatte aber natürlich auch Konkurrenz im eigenen Lager, wie man beim Halbfinale gesehen hat, wo sie sich vornehm zurückgehalten hat und den Lauf nicht gewinnen wollte. Leuchter, es ist fantastisch. Genieße die, das muss ich schon noch fragen, weil das wäre auch eine Frage, die Kaiser stellt. Wie ist die Verpflegung der Journalisten? Musst du auch rausgehen und dir für 20 Euro einen Burger holen oder gibt es da was für euch?
Ich bin ein passionierter Frühstücker und habe schon morgens um 7 mit Eröffnung des Hotelsbuffets, also schon am Vorabend schon ein Handtuch hingelegt, wie wir in Deutschland das so machen. Habe ich um 7 schon mich mit Hash Browns, Rührei und Baked Beans für den Tag weitestgehend versorgt. Die Verpflegung hier, es gibt irgend so ein ganz ominöser Kokoswasser. Produzent ist hier einer der Hauptsponsoren und stellt dir als einziges Getränk neben Wasser Kokoswasser hin. Das ist relativ scheußlich. Ansonsten kann man aber auch kurz rausgehen und sich mit Fisch und Chips besorgen. Also man muss nicht den kompletten Bratwurst-Kapitalismus-Konglomerat hier den Scheck ausstellen, um hier zu überleben. Das geht schon. Und ja, gut, man muss auch nicht alles essen. Der Brite hatte die Angewohnheit, wirklich komplett alles zu frittieren. Und dementsprechend, ja, man kommt durch, wenn man nicht die allergrößten Ansprüche hat.
Und das ist ja nur eine sechstägige Veranstaltung. Christoph Leuchtenberg, Ladies and Gents, Leuchte, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Jetzt geht's vor den Fernseher für uns alle, weil man muss leichtathletisch schauen, das hilft ja nichts.
Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
Es ist die Big Show 774 und Lars Becker vom RBB hat letzte Woche nicht geahnt, dass wenn man brillant ist, dass man sofort wieder eingeladen wird. Lars, grüß dich.
Hallo, große Vorschusslorbeeren, vielen Dank.
Ich glaube, du hast das letzte Woche schon letztgültig geklärt und trotzdem reißt es mich manchmal. Wir schwimmen, also wir beide und auch ein paar Athleten schwimmen im EM-Becken, also nicht im Olympiabecken, aber wir sind im Olympic Aquatic Center. Ist das ungefähr richtig zusammengefasst?
Ja, das ist total richtig. Die Schwimmwettbewerbe vor 2 Jahren bei den Olympischen Spielen in Paris, die haben etwas westlich der Hauptstadt in La Défense in einer riesen Rugby-Arena stattgefunden. Da passen 40.000 rein. Da ist ein temporäres Becken versenkt worden damals. Die Halle ein bisschen geteilt worden. Da konnten es 20.000 zuschauen. Das war wahnsinnig von der Stimmung her. Diesmal sind wir eben im Aquatic Center. Da haben bei den Olympischen Spielen in diesem Becken hier die Synchronwettbewerbe stattgefunden. Wie jetzt auch wieder und nebenan in derselben Halle, ich gucke ein bisschen nach rechts, sind die Sprungtürme. Da sind auch die Wasserspringer unterwegs gewesen vor 2 Jahren und jetzt auch wieder. Die Schwimmer mussten in Anführungsstrichen diesmal in die kleinere Halle umziehen. 5.000 sind hier. Das ist auch stimmungsmäßig toll, gerade wenn die Franzosen erfolgreich sind mit ihrem Superstar, mit Léon Marchand. Aber es ist natürlich nicht die Größe von Olympia.
Das Publikum bei Olympia ist, vermute ich, einfach mal ein anderes, oder? Du wirst jetzt wahrscheinlich auch wieder eine Vermutung, ein sogenanntes Fachpublikum haben, das halt wirklich Schwimmfans dort sind. Und bei Olympia, klar, wenn es 40.000 zu 5.000 sind, da sind dann mehr Sportfans dabei. Ist das, also allgemeine Sportfans, ist das, könnte das ein richtiges Statement sein?
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz falsch. Bei Olympischen Spielen zieht das natürlich alles noch viel mehr. Da waren Fans aus aller Welt da. Das ist in diesem Fall auch wieder so hier. Gerade viele Italiener, die ihre Mannschaft sehr lautstark unterstützen, die machen immer eine wundervolle Stimmung. Ich kann insgesamt schwer auseinanderhalten, wie viele echte Schwimmexperten jetzt hier sind oder Leute, die doch sagen, ich gucke mir mal Schwimmen an. Aber die Präsenz ist einfach nicht so groß in der Stadt. Das ist relativ wenig plakatiert worden. Insofern sind das tatsächlich sicherlich eher Leute da, die tatsächlich vom Schwimmen kommen, während es bei Olympia ja auch viele, in Anführungsstrichen, das meine ich positiv, Olympiatouristen sind, die dann sagen, jetzt gucken wir uns das mal an in so einer Arena, Olympische Spiele, was für ein Ereignis.
Jetzt versuche ich mal eine Brücke zu bauen, die wirklich schlecht ist und gleich zusammenbricht, aber warum sollte man sich die 800 Meter Freistil anschauen als Olympiatourist? Was ist das Faszinierende an 800 Meter Freistil im Becken? Florian Wendt auch draußen im Freiwasser, das ist was anderes.
Ja, das stimmt, ich erhöhe. Die längste Strecke im Becken sind ja sogar 1500 Meter. Da brauchen die Männer knapp 15 Minuten und die Frauen knapp 16 Minuten. Das ist ja noch in Anführungsstrichen problematischer zum Zugucken. Das sind natürlich keine unbedingt so TV-wirksamen Geschichten. Die Faszination, sagen die Sportler selber, ist das Einssein mit dem Wasser, auch im Training, eben über Stunden mit sich alleine, mit den eigenen Gedanken, zum Teil sogar kontemplative Geschichten, im Wasser unterwegs zu sein, obwohl es natürlich auch bei den harten Einheiten heftig an die Substanz geht. Also so eine Einheit mit dem Wasser zu schaffen, reinzuspringen und alles auszublenden, das ist die Schwimmerseite. Und von Zuschauerseite kann ich sagen, dass es natürlich manchmal gewöhnungsbedürftig ist, auch wenn die Entscheidung relativ früh gefallen ist, sich diese Rennen über 15 oder 800 Meter anzugucken. Aber auch da gibt es total knappe Geschichten, wo es um Zentimeter und um vielleicht nicht Hundertstel, aber um wenige Sekunden, eine Sekunde geht. Und insofern finde ich das auch spannend und ich hoffe, das bleibt im Wettbewerb, denn das sind schon traditionelle, besondere Erlebnisse und auch besondere Strecken und damit sind auch besondere Emotionen verbunden, immer wieder. Obwohl natürlich, das räume ich sofort ein, die 50 Meter Sprintstrecken, die sind spektakulär. Die 100 Meter sind klasse, da gibt es ständig Millimeterentscheidungen und trotzdem haben diese 800 und 1500 für mich einen ganz, ganz besonderen Reiz und sind zu Recht im Programm.
Ich frage natürlich nicht ganz ohne Grund, aber Lukas Mertens, der ja doch eine gewisse Gravitas mitbringt als Olympiasieger, hat schon bemängelt, um es mal vorsichtig auszudrücken, dass die ARD ausgestiegen ist aus der Übertragung, nämlich beim Siegeslauf von Johannes Liebmann über 800 Meter, der noch dazu in Europarekord in 7:37:59 absolviert wurde und dann zur Leichtathlet gegangen ist. Also ich lehne mich hier zurück und sage, alles richtig gemacht. ARD, auch wenn es hart ist, die haben den Lauf dann später gezeigt von Liebmann, der, glaube ich, auch, wenn ich es richtig gelesen habe, mehr als 4 Millionen Zuschauer gefunden hat. Aber das ist halt vielleicht, wenn du in der Halle bist, was anderes. Aber das sehe ich dann doch lieber ein bisschen Zehnkampf. Ich weiß gar nicht, ob sie das überschnitten hat, als das Schwimmen. Wie ernst wird auch Jan Pommer dann mit den Verantwortlichen sprechen? Wir haben ja letzte Woche über Jan Pommer kurz geredet, dass sowas nicht mehr vorkommt. Oder ist das einfach eine redaktionelle Entscheidung, die nachvollziehbar? Gut, die ARD ist ein Arbeitgeber. Entschuldige, dass ich das frage, aber ist es das völlig okay, so wie das gelaufen ist?
Also völlig okay, dass du fragst oder dass du mich nach meiner Meinung fragst und ich bin auch voll bei dir und zwar nicht nur, weil ich für die ARD arbeite. Lukas Mertens hat das als respektlos bezeichnet. Mhm. Es ist ja tatsächlich so, dass die Zeiten jeweils von vornherein nicht feststehen, das ist das eine und das Flaggschiff der ARD Nachrichten, die Tagesschau wegzunehmen, ich will nicht sagen zu beschädigen, wegzunehmen, das schafft tatsächlich eigentlich nur der Fußball und das mit noch mehr Millionen Einschaltenden, die sich das dann anschauen. Und ich finde, es ist total okay, wie die ARD das gemacht hat. Es waren 4 Millionen. 4 Millionen, die Johannes Liebmann zugeguckt haben, wenn nicht live, dann zumindest aufgezeichnet. Und das als respektlos zu bezeichnen, geht mir doch ein ganzes Stück zu weit. Und da bin ich dann auch ehrlich, muss ich sagen, so weit, liebe Schwimmer, seid ihr noch nicht, dass ARD und ZDF ihre Hauptnachrichten wegen euch ausschalten. Das können sie sich wünschen, das ist auch total okay. Da wird es auch sicherlich Gespräche geben. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, beim nächsten Mal noch mehr darauf zu achten, wie diese Strecken, die aus deutscher Sicht medaillenfähig sind, die langen Freistilstrecken sind es ja bei den Männern wie bei den Frauen alle, dass die nicht in diese Zeit fallen. Ob es Möglichkeiten gibt, da was dran zu drehen, kann ich nicht sagen. Aber ich bin komplett bei dir. Das war sowohl in Ordnung als auch eben nicht zu verändern. Es war klar, Schwimmen im Vorabendprogramm in der ARD hat es übrigens seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gegeben. Es war klar, dass es bis an die Tagesschau rangeht und danach die Leichtathletik übernimmt und eben gegebenenfalls, das war der Fall, diese 800 Meter eingespielt werden. Tut mir auch ein bisschen leid natürlich für Johannes Liebmann, dass das nicht live zu sehen war, aber das macht den schmälert den Erfolg nicht und wie gesagt, 4 Millionen sind nicht respektlos.
Er ist 19 Jahre alt, Johannes Liebmann übrigens. Ich möchte ein, zwei Tage zurückgehen und die 4x200 Meter der Männer und auch der Frauen. Also bei den Frauen war es faszinierend, das war für die deutsche, fürs deutsche Quartett fast tragisch, um eine Hundertstelsekunde nach 800 Metern die Medaille versäumt. Ich hatte aber den Eindruck, dass dieses Quartett, fangen wir mal damit an, Lars, weil es deutscher Rekord war. Natürlich hätten sie gerne eine Medaille gehabt, aber mein Eindruck war von der Weite, auch von den Interviews her, man konnte damit leben.
Man konnte damit wirklich gut leben. Der deutsche Rekord, der bestand seit 2006. Ja, das waren die Zeiten, bevor Britta Steffen richtig durchgestartet ist. An dieser Staffel war sie noch beteiligt, die Doppel-Olympiasiegerin. Tatsächlich, die Mannschaft war enttäuscht, eine Hundertstel an Bronze vorbei. Aber du hast es genau richtig wahrgenommen. Eine deutsche 4x200 Meter Freistilstaffel der Frauen, nicht nur im Finale, sondern nah dran an den Medaillen, das hat es ganz lange nicht gegeben. Das macht richtig Mut, es macht Lust auf die nächste WM in Budapest im nächsten Jahr und ist natürlich für alle eine riesige Motivation in Hinsicht LA 2028, da wollen sie dann auch auf Weltniveau konkurrenzfähig sein. Und das war ein wichtiger Schritt dahin. Völlig richtige Wahrnehmung deinerseits.
Ich werde so gelobt, ich bin schon ganz rot vor meinem eigenen Laptop. Lars, und dann die Männer. Und bei den Männern fand ich absolut faszinierend, Léon Marchand, du hast ihn schon angesprochen, hat die Lagen ja ausgelassen, wegen Adduktorenschmerzen, zumindest bis zu jenem Zeitpunkt. Und ist dann angegangen, diese 200 Meter, hat einen formidablen Vorsprung rausgeholt. Die Franzosen sind Zweite geworden. War das irgendwie sowas wie die Initialzündung für diese Europameisterschaft? Dass Marchand da war und dass er dann auch gezeigt hat, wie gut er ist.
Ja, das war es tatsächlich. Sie haben zwar nicht Gold geholt, die Franzosen, sondern in Anführungsstrichen nur Silber. Aber was Léon Marchand da hingezaubert hat als Startschwimmer dieser Freistilstaffel, das war schon großartig und ich glaube, das hat er auch ein Stück weit eben ganz bewusst so gemacht, da alles reinzuknallen, um das Publikum hier mitzunehmen. Er hat selber in der PK vorher gesagt, es täte ihm unendlich leid, dass er über die Lagenstrecken absagen musste. Er hatte eben diese Adduktorenverletzung. Man kann sich vorstellen, beim Brustschwimmen ist es nicht sonderlich angenehm, wenn die Adduktoren nicht in Ordnung sind. Er war auf einem guten Weg, hat gesagt, es hat einen kleinen Rückschlag gegeben. Ich muss einfach auf diese Lagenstrecken verzichten, so leid es mir tut, weil ich sonst tatsächlich nicht meine gesamte Gesundheit, aber es riskiere, mich weiter schwerer zu verletzen. Darum schwimmt er eben nur über 400 Meter Freistil und über 200 Meter Schmetterling. Das sind die beiden Einzelwettbewerbe von Léon Marchand und dann werden sie ihn hier sicherlich feiern und ich gehe auch davon aus, dass er gewinnt oder zumindest vorne mit dabei ist. Die 400 Meter wären ja dann gegen Lukas Mertens. Das wäre sicherlich das Highlight dieser Europameisterschaft.
Und da ist Johannes Liebmann aber auch dabei, oder?
Also da ist Johannes Liebmann auch dabei. Das ist gut, dass wir das nochmal aufnehmen. Der hat also gestern Gold geholt, hat seinen eigenen Europarekord unterboten. Das war eine Sensation im April. Da hat er schon gezeigt, wozu er in der Lage ist. Die Magdeburger wissen natürlich, was sie da für ein Juwel, für ein Talent haben. Bernd Berghahn, der ja seit Jahren in Magdeburg tolle Arbeit macht. Der hat all die Leute trainiert. Isabel Gose, Florian Wellbrock, Lukas Mertens in jedem Training interne Konkurrenz, das ist großartig und er ragt im Moment raus, wird das deutsche Schwimmen, das prognostiziere ich mal, in den nächsten Jahren auch prägen. Eines der Top-Talente in Deutschland, der schwimmt morgen den Vorlauf über 1500 Meter, übermorgen ist dann das Finale. Auch da gehört er zu den Medaillenkandidaten, ganz klar, genau wie der gestrige Zweite Sven Schwarz und 400 Meter Liebmann und Mertens dann, die beiden Konkurrenten in einem Becken. Also das könnten tatsächlich die Europameisterschaften aus deutscher Sicht von Johannes Liebmann werden und in den nächsten Jahren ist mit dem Burschi wirklich noch zu rechnen, mit 19 Jahren so cool zu sein, auch so klar im Kopf und so überlegt, das ist schon wirklich beeindruckend.
Jetzt habe ich mal eine blöde Zwischenfrage. Und vielleicht ist es nur die Kameraeinstellung, aber wenn man vom Fernsehbild drauf schaut, ich bin komplett irritiert, dass von links gestartet wird. Oder war das die letzten Jahre auch schon? War das bei Olympia auch so, dass der Startblock aus der Fernsehperspektive links war? Ich bin es aus Zeiten von Matt Biondi noch gewohnt und Alex Popov, dass von rechts gestartet wird.
Also in Paris war es auch so. In
Okay,
Paris war es auch
an
so, aber
Olympia.
das ist muss nicht die Regel sein. Ich erinnere mich, dass es zum Beispiel bei der WM in 23 in Japan auch, dass da auch von rechts gestartet wurde.
Okay, gut.
Insofern, ich weiß aber nicht, woran das liegt und wer das festlegt. Da hast du mich insofern auf dem falschen Fuß erwischt, aber bei den Olympischen Spielen war es auch so, dass sie von rechts nach links dann zum Ziel geschwommen sind, ja.
Jetzt hat es ja auch mindestens, ich habe jetzt nicht alle Ergebnisse im Kopf, aber es hat ja mindestens auch einen Titel für einen Athleten aus Russland gegeben. So, wie werden diese Sportler A vom Publikum, B von den Konkurrenten und Konkurrentinnen aufgenommen?
Es ist ganz unterschiedlich. Zum Teil unter den Sportlern ist es eine Freundschaft, ist es ein freundschaftlicher Umgang, sicherlich nicht zwischen allen. Und die Ukrainer halten sich da natürlich aus verständlichen Gründen sehr zurück. Aber ich habe da jetzt keine Dissonanzen gesehen, dass irgendwie bei Siegerehrungen es irgendwelche Anzeichen gegeben hat von Wegrücken, nicht integrieren. Das könnte ich tatsächlich nicht sagen. Ich habe mir die Bilanz mal rausgeschrieben. Zweimal Gold, zweimal Silber, zweimal Bronze hat oder dreimal Bronze sogar haben die russischen Schwimmer und Schwimmerinnen bisher hier geholt. Die gehörten, bevor sie suspendiert waren, natürlich zu den Top-Nationen. Das unterstreichen sie auch hier, sind zum ersten Mal auf europäischer Ebene wieder dabei. Auf Weltniveau war dieser Bann schon vorher aufgeweicht. Ich finde es ein bisschen lächerlich, sie unter dem Label neutrale Athleten B, Russland, neutrale Athleten A, Belarus starten zu lassen. Entweder sind sie dabei und dann voll und ganz oder nicht. Das andere ist Symbolpolitik. Bei den Schwimmwettbewerben geht die Unterstützung für die Russen ein bisschen unter. Da sind auch, glaube ich, kaum Zuschauer da. Was mir aufgefallen ist, das sage ich auch frei heraus, negativ beim Wasserspringen zum Beispiel, da waren Kommentatoren, da waren nicht so viele Zuschauer da, da war das auffälliger. Einige Kommentatoren waren da und auch ein paar Unterstützer und das wirkte auf mich zum Teil einerseits die eigenen Leute unterstützend, aber in gewisser Weise schon auch aggressiv. Da hatte ich den Eindruck, bei den Medaillen, bei den Siegen der Russen, da war, ist meine Interpretation aus und dabei, hey, wir sind wieder da. Und wir gehören hier zu den guten und oder zu den besten Sportlern und wir zeigen es euch. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Das wirkte unangenehm ein wenig. Also auch die Italiener beispielsweise unterstützen die Mannschaft, unterstützen die Leute, die da vom Brett springen, unglaublich intensiv. Aber das ist eher freudig. Und das wirkte auf mich, bin ich ganz ehrlich, aggressiv und unangenehm. Habe ich nicht gerne gehört. Hier unter den 5.000 in der Halle geht es unter, weil einfach nicht so viele russische oder Zuschauer aus Russland hier sind.
Was mussten diese Athleten und Athletinnen, die dort starten, mussten die zwei Dopingtests extra machen? Dürfen die nicht für ZSKA Moskau schwimmen, für den Armeeschwimmverein? Was sind da die Voraussetzungen, dass die wieder mitmachen dürfen?
Ehrlich, ich habe es nicht ganz verstanden, das mit den Dopingtests auf jeden Fall. Sie mussten sich mehrfach testen lassen, auch extra testen lassen, um hier antreten zu können. Diese Geschichte, wer mit der Armee zu tun hat, wer irgendwie in der kriegsunterstützenden Industrie sonst wie unterwegs ist, den Eindruck habe ich tatsächlich nicht. Ich habe auch von dem einen oder anderen Schwimmer gehört, dass sie nicht genau wissen, wer da wozu gehört. Und was jetzt auch so durchdringt, da bin ich jetzt aber ganz vorsichtig, dass mit der Zulassung der Athleten es auch wieder heißt, dass Russland sich um Schwimmwettbewerbe, also Großereignisse, kümmern kann und die oder bewerben kann. Und die EM 2028, das ist ja immer die sozusagen zweitklassige EM, weil sie kurz vor den Olympischen Spielen liegt, die ist noch nicht vergeben. Und theoretisch könnte sich Russland auch für solch ein Großereignis im Schwimmen jetzt wieder bewerben. Und das fände ich ehrlich gesagt die ganz falsche Richtung. Also in Moskau oder sonst wo große Wettbewerbe, wo auch die Ukrainer, Ukrainerinnen dann hinreisen müssten, ist mir nicht einsehbar. Aber das entscheiden andere, würde sicherlich auch viel Kritik mit sich bringen.
Ja, also das sehe ich auch undeutlich da. Gut, die Österreicher würden hinfahren, aber wir nehmen jede Medaille. Wir gewinnen ja sonst nichts, außer vielleicht heute im 200 Meter Brustfinale. Aber das ist eine andere Geschichte. Es gab auch einen Weltrekord. Mindestens wird es einen Weltrekord gegeben haben. Sarah Curtis oder Sarah Curtis,
Sarah
die für
Curtis sogar hat diese, Entschuldigung,
Curtis.
also ich wusste das auch
Ah,
nicht,
okay.
Sarah Curtis, Italienerin, also schwimmt für Italien, eine Schwarze, die den ersten Weltrekord hier bei den Spielen aufgestellt hat. Und das Ganze im Halbfinale ist da auch sehr bejubelt worden, sowohl vom gesamten Publikum als auch natürlich von ihrer Mannschaft. Und sie hatte, entschuldige, dass ich korrigiere, ich wusste das auch nicht im Vorfeld gesagt, dass sie Sarah Curtis ausgesprochen wird. Es wäre aber völlig okay, wenn man auch Sarah Curtis oder Sarah Curtis sagt.
Ist es bei diesen, also zwei Fragen, es ist bei 50 Meter Rücken, 26, 63. Ich erinnere mich, ich war ja auch im Schwimmverein als Jugendlicher zwar, bis ich ungefähr 12 Jahre war und meine Bestzeit war über 50 Kraul, knapp unter 30 Sekunden. Also das war zwar 25 Meter Bahn, not the story here, aber zwei Dinge. Ist ein Weltrekord über 50 Meter glaubwürdiger als einer über 200 Meter meinetwegen, weil je länger die Strecke, finde ich, umso größer wahrscheinlich die Chance, dass man nachhelfen kann. Und aber auch ist ein Weltrekord über die 50 Meter Strecken wahrscheinlicher, weil diese Disziplinen ja noch nicht ganz so lange im Programm sind.
Also die 50 Meter sind auch bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften tatsächlich schon die ganze Zeit im Programm. Da ist es nicht neu. Es ist nur so, dass bei den Olympischen Spielen 2028 in L.A. nicht nur Freistil-Sprint, sondern alle anderen Sprintdisziplinen, sowohl Brustrücken, alle dabei sind dann jetzt diesmal. Und das ist natürlich, das verändert das Bild ein bisschen, weil plötzlich die 50 Meter auch attraktiver werden, weil sie eben olympisch sind. Möglicherweise nur einmalig in L.A., das steht noch nicht fest, aber definitiv in L.A. Insofern sind die 50 ein bisschen stiefmütterlicher behandelt worden, aber bei Europa- und Weltmeisterschaften haben sie auch eine Rolle gespielt, haben sie immer stattgefunden. Insofern ist der Weltrekord da auch eine ganze Menge wert. Die Frage, ob man da weniger Sorgen oder Skrupel und Skepsis haben sollte, was jetzt Doping angeht im Vergleich zu den langen Strecken. Ja, die Ausdauerstrecken würde ich sagen, da ist die Gefahr wahrscheinlich größer oder vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass da eher mal zu verbotenen Mitteln gegriffen wird. Andererseits, diese Mittel helfen ja auch zur Regeneration, zur besseren Erholung, ja, um besser, ja, intensiver trainieren zu können. Und das gilt natürlich auch für die Sprinter und für die 100-Meter-Schwimmer.
I'll let you go on this one. Du hast Los Angeles angesprochen. Wir haben letzte Woche über Florian Wellbrock gesprochen. Und wenn ich den Gazetten richtig entnehme, dann kann er offenbar auch in Los Angeles schwimmen. Habe ich das richtig mitbekommen?
Was meinst du? In Los Angeles schwimmen? Also im
Wettkampf? Ich dachte, er hat dort einen Wettkampf oder irgendwas. Hat er nicht einen Schaukampf bestritten?
Er hat bei den Pan American Championships hat er teilgenommen. Ja, das ist eine interessante Geschichte. Also Florian Wellbrock war ja lange im Becken und im Freiwasser erfolgreich. Im Freiwasser ist er für mich weiterhin der dominierende Mann. Ja, viermal Weltmeister im letzten Jahr, diesmal 3 von 4 Titeln auf europäischer Ebene geholt, obwohl er vorher lange krank war und Trainingsausfall hatte. Der ist einfach so elegant unterwegs und im Freiwasser auch taktisch wirklich dominierend. Im Becken hat er auf den langen Strecken halt enorme Konkurrenz. Und da ist es für ihn inzwischen auch nicht mehr sicher, dass er sich überhaupt für große Ereignisse 800 und 1500 Meter, das sind seine Strecken im Becken, überhaupt qualifiziert als einer der zwei besten Deutschen. Also bei Europameisterschaften dürfen 4 pro Nation nominiert werden, pro Disziplin, aber nur 2 kommen ins Halbfinale maximal oder ins Finale. Da ist die Gefahr relativ groß. Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen dürfen eben nur 2 pro Nation starten. Ist die Gefahr für ihn inzwischen größer geworden, nicht dabei zu sein? In diesem Jahr hat er sich komplett aufs Freiwasser kapriziert. Das hatte aber einen anderen Grund. Der Weltcup, die Serie ist enger zusammengerückt worden, was die Terminierung angeht. Und sie ist ziemlich lukrativ. 35.000 für den Gesamtweltcup und ich glaube 3.500 pro gewonnene Weltcup-Einzelgeschichte. Da kommt eine ganze Menge zusammen. Und Florian Wellbrock hätte das gerne alles abgeräumt, ist dann krank geworden. Das war aber der Hauptgrund, warum er gesagt hat, ich schwimme nur im Freiwasser in Paris. Und er ist direkt am letzten Sonntag, nach dem letzten Wettbewerb, mit gepackten Koffern nach L.A. geflogen und hat sich da auf Einladung des Verbandes eben bei diesen panamerikanischen Championships beteiligt. Und zwar nicht ganz auf, aber direkt neben der Olympiastrecke von 2028. Hat also schon mal geguckt, wie sind die Wege. Sein Trainer ist mitgefahren, wie sind die Wege, wie sind da die Bedingungen, wie ist das Wasser, wie fühlt sich das an, neben der olympischen Strecke. Aber er hat auch Trainingseinheiten auf der olympischen Strecke absolvieren können. Und das sind natürlich unschätzbare Wissensvorsprünge, wenn man so will. Eindrücke, die er da schon mitnimmt vor 2 Jahren. Da sieht man auch, wie akribisch in Magdeburg gearbeitet wird. Und er hat tatsächlich, obwohl er eben diese Vorbelastung von den Europameisterschaften im Freiwasser plus Flug plus Zeitverschiebung in den Knochen hatte, hat er auch da diesen Wettbewerb gewonnen.
Never in doubt, sagen wir Franzosen dazu, wenn Florian Wellbrock zumindest im Freiwasser schwimmt. Lars, wie immer, absolut fantastisch. Wir gehen jetzt gleich wieder vor die Endgeräte und schauen entweder ein bisschen Leichtathletik oder noch mehr Schwimmen. Und das sind ganz großartige Tage. Vielen, vielen Dank, Lars Becker vom RBB. Wir machen eine ganz kurze Pause in der Big Show 774.
Hello, this is Marcos Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
Herrschaften, das ist die Big Show 774 und Gerhard Leinauer hat es angekündigt. Diese Tour de France Femme, da wird es drunter und drüber gehen. Leini, ganz ehrlich, ist es noch weiter drunter? Waren die Ausschläge noch größer, als du dir das gedacht und erhofft hattest?
Ja, in der Tat, die Tour de France Femme setzt immer noch einen drauf, muss man ehrlich sagen. Unglaublich, was sich da Tag für Tag noch Neues an Dramen, an Emotionen da noch dazu entwickelt hat, wo man gedacht hat, das ist jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr schon wirklich Wahnsinn gewesen, war es jetzt noch wahnsinniger.
Es war, ich fange mal so an, ich möchte echt dich loben, aber ich möchte die ganze Crew loben. Es hat so Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und da möchte ich ganz explizit auch eingehen auf diesen Vorfall auf der vorletzten Etappe, ja, wo Demi Vollering attackiert hat und wo Kasia Nevadoma dann gesagt hat, naja, ich wurde abgedrängt. Aber wie ihr das am nächsten Tag eingeordnet habt, dann alle gemeinsam, da habe ich echt was gelernt, das habe ich super stark gefunden. Ich gehe davon aus, es kommt jetzt eine positive Antwort, aber es muss dir doch auch Spaß gemacht haben, in so einem kompetenten Team wieder mal zu arbeiten.
Ja, absolut. Das sind dann natürlich immer so Grenzgänge, die man dann hat, pro contra. Mit Kasia Nevadoma beschwert sich, wird abgedrängt, kannst du sagen, okay, ist erstmal aus Frust, weil sie nicht mehr mithalten konnte mit Demi Vollering und Celia Cherie sie abgedrängt hat, die Teamkollegin von Demi Vollering und dann ist großes Drama. Das ist die Polin eigentlich gar nicht so und dann musst du das einordnen. Das ist dann meine journalistische Kompetenz. Ich muss dann als Journalist neutral bleiben und habe dann aber zwei renommierte Radsportprofis, Ex-Radsportprofis, die es aus der Radsportsicht einordnen können. Und alle sind neutral. Also da schlägt jetzt nicht irgendwie das Herz pro und contra, sondern das ist neutral. Und damit kannst du natürlich auch die Zuschauer entsprechend auch aufklären. Das ist das Allerwichtigste. Deine Meinung zählt nicht, sondern du musst den Zuschauer damit aufklären und sagen, hört mal her, so können wir es bieten in der Aufklärung mit den Aufnahmen, die wir haben. Und das können wir jetzt so zeigen und wir können es einordnen, wir ordnen es so ein, ob das wirklich so war oder ob es einfach nur aus Frust war. Und das haben wir, glaube ich, echt gut gemacht, weil auch von den Zuschauern jetzt, von den Zuschauerzuschriften kamen Pro und Kontras, aber alle waren dann also nicht bösartig, sondern sie haben auch ihre Meinung gesagt. Das ist immer ein ganz gutes Indiz, wenn es dann heißt, was erzählt ihr von Scheiß, was erzählt ihr von Schmarren da, stimmt ja gar nicht, schaut doch mal genau hin, habt ihr Tomaten auf den Augen. Das kommt auch vor, aber das war dann nicht, sondern das war wirklich alles so wirklich sehr neutral und auch sehr, ja, also einfach so, dass wir recht hatten. Wir hatten dann damit quasi recht mit der Auflösung, ja.
Nee, es war ganz, ganz stark und das wurde im Live-Bild dann schon gesagt. Der Fehler von Kasia Nevadoma war ja, die konnte halt nicht mehr, ja, am Ende dieser Rampe, dass sie in den Sattel gegangen ist. Und das Vollering, das dann nach Hause fährt, war natürlich gigantisch gut. Aber das fand ich wieder so stark. Du hast live schon gehört als Zuschauer bei Eurosport, hoppla, das geht sich jetzt nicht mehr aus. Und der Grund ist, dass sie in den Sattel gegangen ist. Und ja. Da muss man dann aber auch sagen, Vollering, absolut Respekt.
Das ist Claudia Lichtenberg, die ja schon mal den Giro gewonnen hat. Und Christian, ihr Mann, die wissen halt genau diese Situation. Jetzt hast du oben von der Helikopterperspektive Zuschauer, rechts, links, bam, 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 alles, bam, 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 Attacke, Vollering. Und die sehen, dass sich Nevadoma absetzt und sagen, in dem Moment, das war ein Fehler, jetzt hat sie es verloren. Jetzt, wenn sie absetzt, hat sie es verloren. Und denkst du selber, ja, warum eigentlich? Also sie hat ja nur noch ein paar Meter bis da hoch, kann sie doch im Sitzen auffahren. Nee, und es war genauso. Ich finde das auch so großartig. In dem Moment es auch zu sagen, in dem Moment wirklich darauf hinzuweisen, das ist jetzt der Fehler gewesen. Krass. Also die ja. Beiden, super.
Und du hattest es ja auch angekündigt, das ist jetzt nicht so gewesen, dass hier die letzte Etappe ist dank Tadej Pogacar bei den Männern ja auch mittlerweile so, dass man auf der letzten Etappe auch nicht sicher sein kann, dass da nicht noch was passiert. Aber bei den Frauen war es ja auch eine fantastische letzte Etappe, wo dann Demi Vollering finde ich, schon nochmal gezeigt hat, okay, Kasia, das war eine gute Tour de France, aber die Chefin bin ich hier. Hast du das auch so ähnlich interpretiert?
Ja, du kannst natürlich bei einer neuntägigen Etappe und bei 8 Sekunden Abstand zwischen Erster und Zweiter, kannst du nicht eine Tour d'honneur machen da draus, wie bei den Männern nach 21 Etappen. Das ist eine andere Nummer. Vor allen Dingen, wenn einer mit 4,51 oder 5 Minuten Vorsprung da vorne weg ist, dann kannst du da schon Säckchen trinken auf der Fahrt. Aber bei den Frauen, das ist klar, das muss noch in die Vollen gehen. Und es war vorhersehbar, das ist ja das Gute. Du kannst sagen, okay, da ist jetzt dieser Col d'Hes. Da ist vorhersehbar, bei der letzten Umrundung, bei der letzten Drüberfahrt ist es nochmal eine verschärfte Version und da kommt dann irgendwas. Und es war dann auch so und das ist halt, du kannst da fast ein Drehbuch schreiben mit Spannung, so brrr, mit Trommelwirbel und Achtung, es war der zweiten und jetzt kommt es dann, jetzt ist es dann soweit. Also, und wie ich dir gesagt habe, die Frauen fahren bis aufs Letzte und waren jeden Kilometer von den 170 oder 110 oder 99, fahren die jeden Kilometer.
Und ja, es ist fantastisch zuzuschauen, auch der Ziehharmonika-Effekt, der natürlich bei den Männern genauso da ist, aber da war auch auf der letzten Etappe, war, oder was auf der vorletzten Etappe aber jedenfalls, das hat auch dein Co-Kommentator so wunderbar erklärt, ja, wie schwierig das dann ist, wenn du in eine enge Kurve reinfährst. Was heißt Ziehharmonika? Ich fahre auf den Vordermann auf, ich verliere natürlich Tempo, aber die Spitze vorn, die macht schon wieder Tempo. Und dass ich da dann in dieser Gruppe bleibe, es war ein ganz großer Spaß. Der Mont Ventoux war fantastisch. Und aus deutscher Sicht mit dem vierten Platz, alleine Antonia Niedermayer, das ist auch fantastisch und ist jetzt schon wieder aber die Zeit geboten, wo man sagt, beruhigen uns erstmal alle, geben wir ihr ein bisschen Zeit. Sie muss noch nicht im nächsten Jahr die Tour de France Femmes gewinnen.
Da sprichst du mir aus der Seele jetzt. Du sprichst mir aus der Seele. Ich habe es ja anfangs dann so gesagt, es sind so Top-Fahrerinnen, Deutsche, Franziska Koch. Aber für FC United Suisse komplett die Mannschaft für Demi Vollering. Dann hast du Liane Lippert, eine fantastische Fahrerin, Movistar, alles für Marlen Reusser. Antonia Niedermayer, Canyon SRAM, alles für Katja Nevadorma. Ich finde das so schade, dass die da keine Freifahrt haben, nicht irgendwie einen Moment sagen können, ich kann jetzt meine Leistung unter Beweis stellen. Ich muss jetzt ackern. Dann haben die Lichtenbergs haben dann gesagt, ey, das ist Radsport. Die haben einen Vertrag und wenn im Vertrag steht, die haben Helferdienste zu leisten, dann haben die Helferdienste zu leisten. Dann sage ich aber hinten raus, ja, aber jetzt schau, wenn die jetzt wegen Kasia Nevadoma die Toni Niedermayer aufrauchen, dann verliert die ihr weißes Trikot vielleicht, weil die einfach so in den Berg ballern muss und hinten rausfällt, 5 Minuten später ins Ziel kommt, dann hat die das weiße Trikot verloren. Das ist doch schade. Ja, aber die hat einen Vertrag. Also, das ist, ich bin da auch so dabei, weil das ist eine starke Leistung von der 24-jährigen Antonia Niedermayer. Und für mich habe ich gedacht, okay, die ist irgendwann reif, dass sie eine Tour de France gewinnt. Wie du sagst, das muss jetzt noch nächstes Jahr sein, aber sie nähert sich dieser Weltspitze so an mit den Werten, wie sie fährt, das ist großartig und da kommt in Zukunft, kommt da, bam, kommt da was.
Darf ich das, entschuldige, dass ich schon wieder die Lichtenbergs lobe, aber da war eine Etappe, wo das mit diesen Wattwerten genau erklärt wurde, dass es da zwei unterschiedliche Berechnungen gibt, dass es eine Berechnung gibt, wo der Wind mit eingerechnet wird und dass die wahrscheinlich ein kleines bisschen exakter ist. Und da wurde dann verglichen, ich glaube, was Kasia Nevadoma oder was Demi Vollering mit Tadej Pogacar. Und Pogacar hat jetzt gar nicht so viel mehr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, getreten. Das sind fantastische Informationen, Leine. Gib das auch bitte weiter. Erstmal großes Lob an dich, aber dann wirklich auch an dein Team. Ich glaube, ihr habt das dann eine Besprechung auch. Also ganz fantastisch, hat mir unheimlich gut gefallen, weil das hat echt einen Mehrwert auch für Leute wie mich, die halt ab und zu auch am Rennradl sitzen und am Mountainbike sitzen. Das war ganz, ganz stark.
Auch das freut mich total und das ist auch mit denen kann man es machen, weil ich versuche immer. Du musst in erster Linie an den Zuschauer denken. Der Zuschauer muss sich über 4 Stunden unterhalten fühlen. Der darf nicht ein Pro-Seminar Radsport hören. Das können Ausflüge sein über die FDP-Schwelle, über die Wattwerte, ja. Aber er muss mitlachen können, er muss Geschichten erfahren und nicht so, jeder sagt was und dann macht er Punkt und dann sagt der andere was. Und dann sagt der wieder was und so geht es nur aneinander vorbei. Wir müssen zu dritt nebeneinander sitzen. und uns unterhalten, wie gute Freunde sich über Radsport unterhalten oder über diese Etappe. Das ist immer mein Ziel. Und das kannst du halt mit den Lichtenbergs perfekt machen, weil die auch einsteigen mit Humor. Die sehen das von einer anderen Perspektive, die sehen das aber auch von einer Profi-Perspektive, die sehen aus allen Perspektiven das Richtige. Und das ist das Unterhaltsame. Das finde ich so wichtig. Und das ist bei vielen anderen, ist es eben jetzt nicht so. Da versucht man es so ein bisschen gezwungen mit Hahaha und Lachen und so. Das ist es nicht, sondern du musst zusammensitzen wie eine Runde Freunde, die sich über die Radsport-Etappe da gerade unterhalten. Und das ist mein Ziel und das funktioniert gut mit den beiden.
Wenn du dich mit den Lichtenbergs jetzt hinsetzen würdest und ihr überlegen würdet, naja, was könnte man an dieser Tour de France Femmes für das Jahr 2027 vielleicht verändern oder grundsätzlich ändern? Glaubst du, dass das Ergebnis wäre gar nichts? Oder würde man vielleicht sagen, naja, es waren 9 Etappen in diesem Jahr, versuchen wir im nächsten Jahr vielleicht mal 11 oder 12? Oder war das schon echt ein Premium-Produkt vom ersten bis zum letzten Tritt?
Das ist unser Ansatz, zu sagen, Mensch, jetzt versuchen wir es, würdet ihr es nicht mal versuchen, ASO oder was auch immer, die Tour de France der Frauen auch ein bisschen zu erweitern. Wie du sagst, machen wir doch 14 Tage. Ja, das ist der Ansatz, den wir auch bevorzugen. Mehr als jetzt die Fernsehstation fordert, die ganze Etappe zu übertragen. Das halte ich für einen ganz falschen Ansatz. Wir haben jetzt drei ganze Etappen übertragen. Wir hatten eine Glück irgendwie unter der Woche, die war Wahnsinn. Das war die mit den 8 Bergen. Und die
Ja.
letzte mit Col d'Hes mit 99 Kilometer kann man machen. Aber wenn du, da musst du die rauspicken können. 3 von 9 ist okay. Aber du kannst nicht jede Etappe in der 4-stündigen vollen Länge übertragen, weil es gab dann auch vorher einfach diese Ausreißergruppen, die man hat fahren lassen und da ist nichts passiert. Und das finde ich für einen Zuschauer mühsam. Wer schaut dann dazu? Also es gibt keinen, der 4 oder 5 Stunden zuschaut, gibt es schon wenige, aber du musst den Zuschauer doch auch dramaturgisch abholen, zu sagen, okay, meistens ist bei den letzten 2 Stunden das Drama und dann übertragen wir die letzten 2 Stunden, weil dann ist auch die Spannung da, dann sind wir auch da. Wenn wir aber vorher schon 3 Stunden über eine Ausreisergruppe gesprochen haben, dann ist das am Ende auch ein bisschen leer. Und bei den Männern sieht man es auch. Bei den Männern ist es ja noch krasser bei der Tour de France. Das ist dann mit 5 Stunden ist es dann eine Ausreisergruppe, die 4 Stunden allein vorne wegfährt und in der letzten Stunde geholt wird. Also von daher darf man den Fehler nicht machen, zu meinen, man hat jetzt mehr Content, wenn man jetzt alle 9 Etappen in der vollen Länge überträgt. Macht es lieber 2, 3 Tage länger, diese Tour de France. Finde ich auch, spricht vollkommen dafür. Das wäre der richtige Weg.
Jetzt muss man natürlich sagen, dass gerade in dieser Woche die Radsportfans bei Eurosport auch gut bedient waren. Es war die Polen-Rundfahrt und dann war diese kleinere Rundfahrt, die Felix Gall gewonnen hat. Also da war immer was los. Was ich aber auch wieder noch sehr, sehr spannend fand, und das fand ich sehr gut auch, als ihr das Zeitfahren übertragen habt und dass man dann immer wieder auch diese technischen Details der Räder mit, also wenn ich Kohle hätte, würde das Erste, was ich mir kaufen würde, wenn es mir wurscht wäre, wäre mal ein richtig schönes Rennrad. Ja, würde ich mir gerne mal kaufen. Da würde ich mir gerne von den Lichtenbergs und von dir, würde ich mir Rad einholen und sagen, und das fand ich auch ganz, ganz stark. Aber bei diesem Zeitfahren habe ich dann schon auch gesehen, und ich weiß nicht, ob man Lance Armstrong zitieren darf in diesen Tagen, aber Lance Armstrong hat dann, glaube ich, in seinem Podcast auch gesagt, dass es da schon noch große technische Unterschiede auch bei den Fahrerinnen gibt. War das auch dein Eindruck?
Gibt es ja. Auf jeden Fall ist da natürlich auch das Material ausschlaggebend. Du hast dann die kleinen Teams, aber bei den Männern auch, die halt dann einfach nicht diese Wahnsinnsmaschinen da im Wert von einem Mittelklasse-Auto fahren können. Aber tatsächlich auch vom menschlichen Potenzial ist da ein deutlicher Unterschied noch zu sehen. Klar. Und trotzdem, es ist. Die Disziplin gehört dazu, unbedingt. Ich finde das
Ja.
Mannschaftsfahren finde ich einfach so gigantisch, weil es einfach so einfach schön anzuschauen ist. Aber auch da rückt man immer näher zusammen. Es gibt natürlich noch einen großen große Distanz, dass du auf 21 Kilometer 20 Minuten verlierst als die hintere Fahrerin. Aber so what? Also teilnehmen ist da wichtig und wachsen. Das ist Mont Petit Entreprise, die kleine Mannschaft, die hat dann plötzlich mal die Bergbeste gestellt. Die hat dann Polkadot Jersey und haben das gefeiert. Auch das ist möglich. Und dann hast du ja beim Einzelzeitfahren mal einen Tag, wo du 20 Minuten verlierst, so what? Aber du hast 8 andere Tage, wo du Radfahren kannst. Und das ist jetzt, glaube ich, bei denen, die jetzt da ein bisschen nachhängen in der Leistungsfähigkeit beim Einzelzeitfahren, nicht das große Ding, dass die das jetzt da großartig sich bemitleiden und sagen, oh, wir sind da so schlecht. Ich glaube, das ist jetzt nicht das große
Nein,
Ding.
nein, 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 das wollte ich auch nicht. Dann lass uns noch einen ganz kurzen Sprung. Ich hätte gesagt, ins kalte Nass machen, aber kalt ist es nicht beim Mattenspringen. Und ich weiß, im Winter wirst du wieder natürlich für Eurosport so gut wie jeden Skisprungwettbewerb begleiten. Aber wie genau schaust du beim Mattenspringen schon hin? Hab nämlich diese FIS-App und habe irgendwie jetzt in den letzten 2 Tagen öfter Push-Nachrichten bekommen. Und da einer Joe Fenech startet gleich. Und wie genau schaust du beim Mattenspringen schon hin oder groovst du dich dann wirklich erst so im Oktober ein?
Nee, ich habe jetzt zum ersten Mal auch richtig hingeschaut. Die anderen Male war so, dass du es dann zu Start vom Winter liest. Ja, der war im Sommer ganz gut. Jetzt habe ich auch zum ersten Mal hingeschaut und dachte mir, da schau her. Zweimal siegt Joe Fenech, zweimal Philipp Raimund dahinter. Stefan Kraft ist Dritter, kommt wieder. Das habe ich abgespeichert. Das habe ich schon mal abgespeichert, dass die jetzt eine bedeutende Rolle spielen. Egal, ob die Weltspitze noch nicht ganz da ist, ohne Preots, ohne die Japaner, okay, aber das ist abgespeichert. Und das ist halt das, wo man dann irgendwann drauf zugreifen kann. Irgendwann zweites Springen, sagen wir das zweite Wochenende, Joe Fenech macht einen super Sprung, kann man sagen, Komma, in dem Beisatz sagen, ja, aber Courchevel, da war er schon gut. Da war er in den anderen Seasons, war er da noch nicht so gut, da war er verletzt und hat ein bisschen rumgedoktert an sich, aber diese Saison hat er schon. Und das ist halt das, was man dann im Hinterkopf hat, wo dann viele sagen, Mensch, du bist ja top vorbereitet und wie bereitest du dich denn vor? Das ist alles echt so im Kopf abgespeichert. Habe ich schon abgespeichert. Und das habe ich zum ersten Mal tatsächlich jetzt diesen Sommer auch gemacht.
Ja, dann lass mich, I let you go on this one. Würde es für dich Sinn machen, dass man dieses Sommerspringen in den regulären Skisprungwettbewerb mit eingliedern würde?
Nee. Nee. Nee, lass den Buben und den Frauen im Sommer. Es ist. Nee, das wäre zu viel. Wir hatten es schon mal übertragen. Den Sommer Grand Prix vor Jahren. Haben wir mal so ein bisschen Sommer Grand Prix gezeigt. Ey, also ich bin da bin ich wieder Traditionalist. Da kannst du nicht jetzt in T-Shirt laufen die rum, Shorts und dann kommen sie in ihren Anzug da rein, schwitzen sich zu Tode, springen auf Matten im Grünen. Nee, das ist es nicht. Und das ist es für die, ist es super. Ein Gefühl dafür zu kriegen, zu testen. Also lass sie doch. Lass sie testen, lass sie ein Gefühl kriegen, lass sie jetzt im Sommer miteinander wieder zusammenkommen. Alle Nationen kommen zusammen, haben Spaß, haben Gaudi, bereiten sich da vor, springen ein bisschen, für Selbstgefühl ist es super. Und jetzt gehen sie in Urlaub. Und gehen in Urlaub, haben jetzt ihren wohlverdienten Sommerurlaub, haben Trainingsphase und sind dann wieder in Klingenthal, treffen sich wieder in Klingenthal und machen da wieder das gleiche Programm, Test und schauen wir mal. Und dann aber. Dann sind sie bereit für November. Dann geht's los. Zack, Schnee und Springen geht los. Also, das finde ich, so finde ich es eine gute Mischung.
Ihr hört es hier first. Gerhard Leiner, Eurosport. Was war das für eine Tour de France Femme? Großartig, großartig. Freue mich schon quasi auf das nächste Jahr und natürlich auf das Skispringen mit Leini. Und wird Werner Schuster wieder an deiner Seite sein in diesem
Ja,
Winter?
natürlich, natürlich.
Natürlich,
Ach,
natürlich,
den rufe ich
ja.
jetzt gleich mal an. Den wollte ich die ganze Zeit schon
Bitte.
anrufen. Den rufe ich jetzt mal an.
Das
Stimmt,
ist doch genau die
guter
Frage.
Hinweis.
Big Show 774. Kurze Pause. Danke, Leini.